Hier ist Biz & Beyond, der Podcast von und mit Sandra Navidi und Ulrich Reitz.
Die Weltwirtschaft fühlt sich gerade an wie eine Dauerachterbahn. Handelskrieg, Energiekrise, Friedensverhandlungen auf dünnem Eis. Und mittendrin ist Donald Trump, Deutschland und auch jede Menge Unternehmerinnen, Unternehmer und Verbraucher. Wir reden heute darüber, was Trumps Kurs für die Weltkonjunktur bedeutet, wie sich die Energiekrise gerade zuspitzt, was man von den neuen Friedensbemühungen, von denen man gerade liest, so halten kann und wie sich eben Firmenlenkerinnen, Firmenlenker auf dieses Chaos vorbereiten oder zumindest damit umgehen können. Legen wir los. Sandra, du bist gerade in New York. Einmal großer Rundumschlag. In welcher Verfassung siehst du gerade die Weltwirtschaft?
Ja, erstmal hi Uli, hallo alle Zuschauer. Also ich glaube, die Aussichten sind sehr durchwachsen. Es kommt natürlich darauf an, wie der Konflikt jetzt weitergeht. Aber das Problem ist, dass wir es mit einem Regierungsvertreter hier zu tun haben, mit Donald Trump, der nach Meinung von Experten klinisch krank ist, mental krank und damit eine Bedrohung darstellt. Also wir haben gesehen, er hat gedroht, mit einem praktisch Atomschlag für den Iran eine ganze Zivilisation auszulöschen. Das sind alles Fragen und Drohungen und Szenarien, auf die können sich Unternehmenslenker schwer einstellen. Je nachdem, wie es weitergeht, das größte Risiko ist eine weitere Eskalation und dass das bedeutet, dass es praktisch zu einem Stillstand kommt. Also wir sehen ja, Öl, viele haben jetzt schon Shortages und viele haben nur noch Tage oder Wochen, bis ihnen das Öl ausgeht und alles, was damit zusammenhängt. Aber ich glaube, das sind Konsequenzen, die sind noch nicht ganz im Markt angekommen, weil die so unvorstellbar sind. Wir hatten noch nie so ein Szenario, dass das erstmal ausgeblendet wird, weil vor allen Dingen auch die Märkte davon ausgehen, dass die Player einigermaßen rational sind und sich das Ganze wieder einlenken wird.
Ja, fühlt sich ja alles sehr zerbrechlich an. Handelskonflikte, die Zölle, Strafmaßnahmen, immer neue Embargos, diese Energiepreise, die immer hochschießen, wenn irgendwas passiert. Momentan wird auch das Kerosin, das Flugbenzin knapp. Das kann dazu führen, dass Flüge ausfallen, gestrichen werden, dass wir nicht mehr so mobil sind. Also wenn sich das wirklich weiter zuspitzt, dann droht da ja wirklich so eine Welthandelskrise, zumindest mutet es so an, der IWF warnt ja schon vor einer Weltwirtschaftskrise. Wie ist denn die Stimmung in Amerika gerade? Kriegen die das auch so mit oder konzentrieren die sich lieber so auf ihre eigenen Themen und sagen, was rund um uns passiert, ist eigentlich völlig wurscht?
Ja, es ist sehr schwer, das allgemein darzustellen. Natürlich hier in Manhattan, was überwiegend demokratisch ist, sieht man das alles mit größter Besorgnis. Auch viele Republikaner haben inzwischen die Segel gestrichen und sind eingelenkt und sagen, okay, so haben wir uns das Ganze auch nicht vorgestellt. Wenn man sich die Medienlandschaft anschaut, ist das Problem, dass viele der einflussreichsten Medien in der Hand von einigen wenigen Milliardären sind, die die Meinungsbildung hier überproportional prägen. Das heißt, wenn man in Blätter schaut, wie von Murdoch, wie verschiedene New York Post, das ist so ein bisschen die amerikanische Bildzeitung, oder wie heißt die Daily News Something, das ist mit eines der größten Tabloids der Welt. Da werden dann schlimme Sachen immer einigermaßen ausgeblendet und Dinge nicht ganz akkurat dargestellt. Also schwer zu sagen, wie die Meinungsbildung hier ist. Aber die Leute merken es natürlich in der eigenen Tasche. Sie merken es an der Tankstelle, sie merken es an Supermarktpreisen. Krankenversicherung ist auch bei vielen weg oder jedenfalls nicht mehr bezahlbar. Das heißt, die Unzufriedenheit wächst. Donald Trumps Zustimmungswerte sind auf einem Rekordniedrigstniveau. Und von daher, also Stimmung relativ schlecht.
Jetzt diskutiert man in Deutschland über Entlastungspakete. Ist das in Amerika auch ein Thema?
Bisher noch nicht. Es werden von Donald Trump immer so Dinge rausgeworfen. Das fing schon mit Doge an. Ihr kriegt alle einen Check und das wird gut gemacht. Ja, Krankenversicherung soll abgeschafft werden. Ihr kriegt dann aber alle $2,000, wovon niemand Arztrechnungen bezahlen kann. Also ein richtiges Programm, Unterstützungsprogramm gibt es natürlich nicht. Das würde auch gar nicht zu der Regierung passen. Die wollen ja sozusagen, dass sich der Sozialdarwinismus durchsetzt, der Wirtschaftsdarwinismus, da soll sich jetzt die Spreu vom Weizen trennen und wer da nicht mithalten kann, der hat halt Pech gehabt. Es sind ja auch schon viele Unternehmen pleite gegangen durch die Zölle, vor allen Dingen kleinere und Kleinstunternehmen. Die sind natürlich nicht groß in den Schlagzeilen aufgetaucht, aber die Arbeitsmarktsituation sieht ja hier auch alles andere als rosig aus. Wie es weitergeht, wann die Unzufriedenheit kippt, dass die Menschen das auch zeigen in der Öffentlichkeit, weiß man nicht. Es gab jetzt gerade in den letzten Tagen viele Feuer von, Lagern von Amazon und anderen, wo gesagt wird, wir wollen uns nicht mal ein Living Wage, also wir müssen 3 Jobs haben oder wir arbeiten bei Walmart, also ein Großteil der Walmart-Mitarbeiter qualifiziert für Essensmarken. Das heißt, der Steuerzahler muss Walmart subventionieren, damit die Arbeitnehmer sich noch was zu essen kaufen können. Das sind so erste kleine Anzeichen, dass die Leute sagen, ich habe nichts mehr zu verlieren, mir reicht's. Aber den großen Widerstand, den haben wir bisher noch nicht gesehen.
Aber nicht auszuschließen, dass die Leute auf die Straße gehen, weil Donald Trump gießt ja de facto immer wieder Öl ins Feuer, oder?
Ja, und rein theoretisch bringt das auch was. Wir haben es ja gerade gesehen in Ungarn. Der hatte ja alle möglichen Stellschrauben so gedreht, dass eine Wahlniederlage fast unvorstellbar war. Und trotzdem hat sich der Gegner durchsetzen können. Das kann aber für Donald Trump nur eins heißen. Das heißt, wir müssen hier die Daumenschrauben für alles, was Wahlen betrifft, noch enger ziehen. Oder wir dürfen Wahlen gar nicht erst stattfinden lassen, was wiederum ein Argument wäre für eine zunehmende Eskalation.
Ist das denn auszudenken oder ist das vorstellbar, dass diese Midterm-Wahlen im Herbst gar nicht stattfinden?
Für Normaldenkende nicht, aber ich denke, für Donald Trump geht nicht, gibt's nicht. Und er ist bis jetzt mit allem durchgekommen. Er hat selbst vom Supreme Court unbegrenzte Straffreiheit zugesichert bekommen. Und er hat allen seinen Mitarbeitern in der Administration schon mal prophylaktisch zugesichert, dass er ihnen alle Begnadigungen geben wird. Also offensichtlicher kann man sich ja nicht verhalten. Die Beeinflussung, Manipulation, Sabotage des Wahlsystems in verschiedenen einzelnen Staaten, jeden Tag kommen neue Nachrichten hoch. Normalerweise sollte das sehr schwer sein, weil Wahlen in den USA Bundesstaatensache ist. Aber ich denke, bei Donald Trump kann man nichts ausschließen. Man sollte sich auf jeden Fall innerlich auf das schlimmste Szenario schon mal einstellen und kann sich dann immer noch freuen, wenn es nicht eintritt.
Was hätten das für Konsequenzen, wenn die Wahlen nicht stattfinden?
Ja, dann macht Donald Trump, was er will. Wir stellen fest, dass Donald Trump selbst und seine Republikaner sich nicht verhalten, als ob sie nochmal Wahlkampf machen oder machen müssten und sich nochmal eine Wahl auf sich nehmen müssten. Die machen ja lauter Sachen, die für die Menschen hier schlecht sind. Donald Trump hat am Wochenende gesagt zu Maria Bartiromo, ja, kann auch sein, dass zu den Midterm-Wahlen die Benzinpreise höher sind. Und für viele Leute, die hier so stark wirtschaftlich schon unter Druck stehen, ist das Tröpfchen, was das Fass zum Überlaufen bringt wirtschaftlich. Und von daher denke ich, es ist mehr wahrscheinlich, dass die Wahlen manipuliert und sabotiert sind, als dass sie frei und objektiv ablaufen. Ich glaube, so viel kann man schon mal sagen.
Es hatte doch mal Elon Musk überlegt, eine eigene Partei zu gründen, aber das hat er nicht mehr weiterverfolgt, oder?
Nö, das hat er nicht mehr weiterverfolgt. Das war auch unrealistisch. Außerdem braucht er das ja gar nicht, weil er sitzt ja direkt am Hahn der Regierung, kriegt da alle Regierungsaufträge zugeschanzt und kann auch sonst die politischen Entscheidungsfindungen beeinflussen. Er selbst ist ja auch völlig ungeeignet für eine parteipolitische. Und man muss auch sehen, dass seine Zustimmungswerte nach dem großen Doge-Flop und nach seinen rechtsradikalen Äußerungen stark gefallen sind.
Aber das, was man so mitbekam in den Medien, dass der sich mit Trump überworfen hat, war das Show? Sind die sich näher, als das damals den Eindruck gemacht hat?
Nein, es war keine Show. Wir haben hier zwei sehr grenzwertige, um es mal diplomatisch auszudrücken, Persönlichkeiten. Das war klar, dass die früher oder später aneinander geraten würden. Allerdings haben die beide voneinander so viel zu profitieren, mehr als wenn sie sich zurückziehen und vor allen Dingen auf Konfrontationskurs gehen. Elon Musk, wir erinnern uns, hat ja auf Social Media mehr oder weniger die Drohung ausgesprochen. Donald Trump steht in den Epstein-Files. Eine Implikation, also da ist ganz viel dahinter und ich habe die Macht, das möglicherweise zu veröffentlichen. So jedenfalls die Wahrnehmung. Und dann hat Donald Trump gesagt, Vorsicht, nicht, dass du alle deine Regierungsaufträge verlierst, auch auf Social Media. Und danach haben sie sich wieder in Anführungsstrichen vertragen. Er ist auch wieder bei gemeinsamen Events mit der Familie aufgelaufen.
Um Epstein ist ja irgendwie ruhig geworden, ne? Da gab es ja jetzt zumindest wenig neue Publikationen, die da irgendwie aufhorchen ließen. Kommt da noch was? Was glaubst du?
Ja, es gibt was Neues. Der stellvertretende Justizminister Todd Blanche hat gesagt, alles, was wir schriftlich haben, haben wir veröffentlicht. Also keine Rede mehr davon, dass 50% der Unterlagen nicht veröffentlicht sind, sondern wir haben alles veröffentlicht und wir werden nichts weiteres mehr veröffentlichen. Ende im Gelände, das war's. Da jetzt nochmal ranzukommen, also ich hoffe sehr auf ausländische Regierungen. Es gab gestern irgendwo die Drohung, dass die Chinesen Kopien hätten von den Epstein-Files. Israel soll es haben, Russland soll es haben oder jedenfalls kompromittierendes Material. Müssen wir mal abwarten, ob da was kommt. Aber solange Donald Trump im Amt ist, glaube ich nicht, dass da viel kommt, jedenfalls nicht von der US-Seite und dass es ihm viel anhaben wird.
Lass uns nochmal auf diese Friedensverhandlungen gucken. Also parallel reden ja alle über neue Friedenschancen, Ukraine, Nahe Osten. Wie realistisch ist das, wenn Donald Trump sagt, ja, wir könnten ja nochmal ins Gespräch kommen, beispielsweise mit den Iranern?
Der Iran hat ein Problem mit Amerika, das praktisch der ganze Rest der Welt hat. Man kann sich bei Donald Trump auf nichts verlassen. Er lügt, was das Zeug hält. Und wenn Absprachen getroffen werden, hält er sich nicht dran.
Die Märkte feiern aber jeden Hoffnungsschimmer, zumindest kurz, fallen umso tiefer, wenn klar wird, dass es doch wieder nur eine Ankündigung war, hinter der nichts steht. Aber das ist ja bei Trump irgendwie Masche, ne? Oder rechnest du damit, dass da wirklich dann irgendwas Substanzielles rauskommt? Weil es kann ja nicht ewig weitergehen.
Ich habe direkt Sonntagmittag bei unserem Podcast gesagt, ich betrachte diese Drohung der Blockade in der Straße von Hormuz mit großer Skepsis. Einmal wegen der praktischen Durchsetzbarkeit, dann weil sie am Wochenende kam, wie ja typischerweise Donald Trump Ankündigungen macht wegen des Tradings. Und er hat dann ja auch jetzt Anfang der Woche wieder ist er zurückgerudert. Die Märkte haben einen Optimismus-Bias. Es ist in ihrem Interesse, dass solange die Musik spielt, weiter getanzt wird. Ich denke, die Ölpreise müssten realistisch deutlich höher liegen. Die Märkte sind im Grunde genommen auch zu optimistisch. Aber in einer verrückten Welt, in der man sich an nichts halten kann und der mächtigste Mann der Welt, der alle Puzzleteile bewegt und bewegen kann, wenn man sich da auch auf nichts verlassen kann, dann hält man erstmal den Autopilotkurs bei, auf dem man fliegt.
Jetzt finden morgen am Freitag in Paris Verhandlungen statt, Beratungen über dieses Nadelöhrstraße von Hormuz. Da brennt ja gerade wieder der Baum. Wie würdest du da die Lage beschreiben?
Naja, ich meine, für unterschiedliche Länder steht unterschiedlich viel auf dem Spiel. Für die USA steht wahrscheinlich noch am wenigsten auf dem Spiel, jedenfalls was direkte Konsequenzen angeht. Umgekehrt ist, was Effekte zweiten und dritten und mehr Grades sind, unbeabsichtigte Effekte und Unfälle, die Amerika indirekt betreffen. Es sagte gerade ein republikanischer Politiker in der Öffentlichkeit, ja, wenn China jetzt sozusagen zusammenbrechen würde wirtschaftlich und am Ende wäre, er würde das feiern. Er wäre total dafür. Was ja eine totale kurzsichtige Analyse ist. Wenn China ist die preiswerte Werkbank, immer noch für die USA. Und in vielerlei Hinsicht ist man gegenseitig voneinander abhängig, aber die USA sind auch noch von China abhängig. Das läuft, oder wenn man sich diese Äußerungen anguckt, dann läuft das auf ein Szenario hinaus, was niemand anders so befürworten würde und für gut befinden würde, dass die USA alles um sich herum kurz und klein schlagen und sich auf sich selbst zurückziehen und dann aus den anderen Ländern die Ressourcen abziehen. Gestern kam die Bekanntgabe, dass das Kriegsministerium an die Autobauer herangetreten ist und gesagt hat, sie sollen umstellen auf Waffenproduktion. Jetzt zunächst mal, weil ihnen die Waffen ausgehen, weil sie alles verballert haben, ohne Sinn und Verstand im Golf. Auf der anderen Seite denke ich aber, es ist die Übernahme von Kuba angedrohte Einmarsch in Ecuador. Kanada steht immer noch auf dem Speiseplan, genauso wie Grönland. Das hat Donald Trump gestern noch mal im Fernsehen gesagt. Das heißt, die USA militarisieren sich bis auf die Zähne. Das läuft auf eine Kriegswirtschaft hinaus. Wenn es denn so kommt, wenn er das denn so durchsetzen kann. Ich denke, da wird es auch wieder viele Klagen geben. Es wird rausgezögert werden. Aber ich glaube, das ist der Masterplan der Regierung. Wie weit sie damit durchkommen, ist ungeklärt. Ich glaube allerdings auch, wenn Donald Trump weg vom Fenster ist und ein Nachfolger kommt, ich glaube, an dem Drogenkurs wird sich nichts groß ändern. Ich glaube, dass sie zu der ursprünglichen Lage werden wir nicht mehr zurückkehren. Das Amerika, was wir kannten, das gibt's nicht mehr, das kommt auch nicht mehr zurück.
Aber Hormuz könnte sich ja öffnen. Es gibt ausländische Regierungen, die Deutsch, die sagen, wir könnten uns vorstellen, dass wir da bei der Minenräumung tätig sind, dass wir was absichern. Das wäre ja schon eine Möglichkeit, dass sich dieser Engpass, Straße von Hormuz, also dieses Nadelöhr im Seeweg zwischen den Emiraten und dem Iran, dass sich das stabilisiert und dass da wieder mehr Schiffe durchgehen. Das würde ja die Energiepreise hierzulande auch hoffentlich wieder drücken.
Ja, also das wäre das Idealszenario.
Schauen wir auf Deutschland. Also da gibt es ja eher dieses Team Wachstumsdiät im internationalen Vergleich. Die deutsche Wirtschaft tritt auf der Stelle. Viele machen sich Sorgen, dass das noch schlimmer wird, weil Rohölpreise so teuer sind, weil sich Investitionen gerade, weil die zurückgestellt werden. Viele Unternehmer berichten darüber. Es gibt auch eine steigende Insolvenzwelle. Jetzt wollen wir es nicht schlecht reden. Aber wie nimmst du das denn wahr? Mit Abstand, ist das in den USA ein Thema, dass man sagt, ja, Europa knickt so ein bisschen weg, Deutschland vielleicht auch, oder haben die das gar nicht auf der Liste?
Also Deutschland speziell eher weniger, Europa natürlich schon, insbesondere immer dann, wenn es um Verteidigung geht, wird auf Europa eingeschlagen, auch kulturell und wirtschaftlich sowieso. Man muss sehen, dass viele amerikanische Politiker insbesondere auf einem sehr hohen Ross sitzen, Stichwort amerikanischer Exzeptionalismus. Wir sind die größte Nation der Welt und wir sind allen anderen überlegen. Und da schauen sie immer noch auf Europa herab. Ich habe bis jetzt immer gesagt, okay, Europa, ich bin übrigens, Europa hat insgesamt nicht die schlechteste Mannschaft zusammen. Es gibt ja immer sehr, sehr viel Kritik. Natürlich, es könnte besser sein, es gibt immer was zu kritisieren, aber die sind relativ jung, die arbeiten relativ gut zusammen miteinander. Also der deutsche Kanzler ist jetzt nicht mehr so jung, aber insgesamt betrachtet ist da doch eine Tendenz, dass Jüngere nachgekommen sind, die auch mehr Kampfgeist haben. Also ich glaube, was man mit den USA braucht, das hat auch viel zu lange gedauert. Ich habe im Januar 25 in Davos gesagt, es ist eine Notlage, Leute, kämpfen. Jetzt ist Kämpfen angesagt und irgendwie hat es ein Jahr mindestens zu lange gedauert. Und das Kontra, was Meloni gegeben hat und andere, das war wirklich jetzt langsam mal überfällig, weil es geht sowieso auf Kollisionskurs. Ich glaube an Europa, an die Stärken, an das Potenzial, auch dass es sich unabhängig machen kann. Es heißt am Anfang immer, das geht nicht, aus welchen Gründen auch immer. Haben wir in den letzten Jahren so häufig gesehen, oh, die Ukrainer, die können diese Waffen nicht zünden. Da braucht man ein Jahr Ausbildung für. Es geht dann doch. Die Ukrainer sind automatisch, es geht. Im Grunde genommen, es geht alles mit genug Erfindergeist, für Innovation und Mumm geht das schon. Die Energiekrise, wenn die jetzt natürlich noch hinzukommt, das wäre allerdings extrem schwächend, natürlich auch eigene Schuld. Aber ich weiß nicht, was erzählen dir denn so die CEOs, mit denen du sprichst?
Ja, die haben schon Sorge, dass die Energiepreise noch deutlich ansteigen, dass dieses Hoch noch gar nicht so eingepreist ist, wie die Lage das also eigentlich erfordert. Auch Containerkosten, Containerräder sagen, die Containerkosten müssten eigentlich deutlich höher sein, weil es gibt halt diesen Engpass in dieser Straße von Hormuz und eigentlich kann das noch deutlich schlimmer werden. Man hofft, dass sich da eine Entspannung einstellt, aber wenn das nicht passiert, also wir reden darüber, dass das Kerosin hier in Europa möglicherweise nur noch ein paar Wochen hält, dass man Flugverbindungen streichen muss, dass die Airlines da kontern, das ist schon alles eine Lage, die gab es halt so noch nicht wirklich. Und insofern sind die schon höchst angespannt. Viele, die auch die Bauen beispielsweise, die sagen, Investitionen in Bauprojekte werden auch zurückgestellt, weil man es momentan nicht überblicken kann, wie ernst die Lage noch werden kann. Aber es kann sich hoffentlich ja auch wieder entspannen. Ganz so ohne ist es nicht. Aber lass uns da mal kurz auf die Learnings für Unternehmerinnen und Unternehmer gucken. Wir sehen diese verfahrene Lage, wir sehen diese steigenden Energiepreise, wir sehen, dass es im Welthandel zumindest die Teile, die über, also am Iran vorbeigeschleust werden, dass es da immer wieder zu Stockungen, zu Blockaden kommt. Wie resilient sind aus deiner Sicht die Lieferketten? Viele sagen ja, die sind total angespannt. Manche sagen auch, es gibt in verschiedenen Bereichen, Industriebereichen, Pharma beispielsweise oder auch Autozulieferer, gibt es einfach Probleme. Was kriegst du in Amerika dazu mit?
Ja, natürlich. Offensichtlich sind die extrem angespannt. Wir sprechen über Helium oder über Dünger, wo auch hier US-Pharma, die schon von den Zöllen enorm geschädigt waren. Ich glaube, wir haben Dutzende Pleiten von Bauern jeden Tag. Die sagen, wir können nicht planen. Der Dünger ist viel zu teuer und wir wissen nicht, wie sich die Lage weiter entspannt. Also es kann bei uns mit Lebensmittelknappheit eintreffen und in anderen Gebieten der Welt große Hungersnöte und dass ihre ganzen Wirtschaften und Gesellschaften zusammenbrechen. Also da ist Europa noch besser aufgestellt. Aber ich glaube, auch was Pharmaprodukte angeht und andere Dinge, ist es problematisch. Viele Unternehmen hatten sich ja schon resilienter aufgestellt nach Covid, haben sich diversifiziert, haben verschiedene Zulieferorte in Anspruch genommen. Aber diese Meerenge, das ist das Problem bei Donald Trump. Das war ein Tabu. Es gibt halt viele Dinge im gesellschaftlichen Zusammenleben, ob das eine Familie ist, ein Land oder die Welt, gibt es bestimmte Tabus, die bricht man nicht, weil darauf beruht unsere Zivilisation. Und ein solches Tabu war die Meerenge von Hormuz. Da haben auch Analysten gesagt, da wird der Iran nichts machen. Also jetzt zuletzt, vor allen Dingen Militäranalysten haben gesagt, da wird der Iran was machen, vor allen Dingen, weil der Iran es angekündigt hatte. Aber bisher vor Trumps Aggressionen ist man davon ausgegangen, das behindert keiner, weil sonst schießt sich ja jeder in den eigenen Fuß. So ist es. Es ist wahnsinnig schwierig, jetzt Learnings zu sagen, ganz allgemein. Das kann man, wenn überhaupt, nur für einzelne Industrien, Länder und dann auch Unternehmen, und muss mich genau angucken, wie sind die aufgestellt. Manchmal hakt es an einem Ersatzteil, was einem fehlt, was aber nur aus diesem bestimmten Land kommt, was man dann vielleicht einfliegen muss. Das ist natürlich alles viel teurer. Vor allen Dingen, vielleicht geht es auch gar nicht mehr, weil nicht genug Kerosin da ist. Also da kann man, das ist eine Lage, man kann nur versuchen, den Schaden zu begrenzen. Aber ganz aus dem Schneider wird da kaum einer kommen, außer natürlich Rüstungsindustrie zum Beispiel.
Aber trotzdem, was man sagen kann, das Szenario-Denken gehört heute zur Grundausstattung. So ein Businessplan oder so eine Zahl, eine Prognose für 2-3 Jahre ist irgendwie total oldschool. Ist ja gar nicht mehr möglich, weil man nicht weiß, was kommt. Ne?
Doch, die Szenarienanalysen, die macht man immer noch. Die sind nur halt breitfächiger und extremer geworden. Und das machen natürlich auch, macht die Wall Street, weil die ist, wie sagt man, also zahlenmäßig, quantitativ aufgestellt, orientiert sich an Fakten, geht eigentlich in der Regel davon aus, dass der Markt rational handelt. Und wenn jetzt alles an der Entscheidung eines Mannes abhängt, das ist sehr schwer zu kalkulieren und keiner traut sich ja auch den Mund aufzumachen. Einer hat es ein bisschen gemacht, Jamie Dimon, der hat dann direkt auch mit einer 5-Milliarden-Klage einen auf den Kopf bekommen. Also es ist sehr schwierig.
Aber aus der Tage wurde nichts. Das war eher so eine Drohung. Da hat man auch nichts mehr weiter gehört davon, ne?
Nee, und die Banken haben ja jetzt auch gute Ergebnisse noch. Das ist auch ein Problem bei der Prognose, dass viele Folgen sich mit Zeitverzug einstellen. Du nanntest eben Kerosin. Bei vielem ist noch gar nicht klar. Helium löst sich ist nicht dauerhaft transportierbar. Das löst sich irgendwann auf. Wenn der Container ankommt, dann ist es halt weg. Viele der Petrochemikalien, von denen wiederum viele verschiedene Industrien abhängen. Also es ist extrem komplex und da kommen wir zu der Szenarioanalyse. Da kommen die auch an ihre Grenzen, weil man kann eben nicht alles bis in letzter Konsequenz durchrechnen, vor allen Dingen, wenn man jemanden hat, der sich an keine Normen und Abmachungen hält.
Mhm. Zumindest wenn wir uns die Benzinpreise momentan oder ab Mai vermutlich für eine Zeit lang abgefedert, also dass die ein bisschen günstiger werden. Es gibt jetzt einen Industriestrompreis für energieintensive Branchen. Das hilft ein bisschen, kostet natürlich alle Steuermilliarden. Sind das Überlegungen, die in den USA auch eine Rolle spielen oder lässt man es da laufen?
Also bis jetzt habe ich davon noch nichts mitbekommen. Ich meine, die Preise sind mal weiter angestiegen, aber sie gehen auch mal wieder zurück. Die Leute sind in der Schockstarre und sagen, naja, es muss ja zurückgehen. Donald Trump muss sich ja irgendwie auf den Wahlkampf einrichten. Das Mantra hier ist, short-term pain for long-term gain. Also ihr müsst jetzt diese kurzzeitigen Konsequenzen tragen, dann seid also langfristig der Gewinn, der in Aussicht gestellt wird, ist, dass eure Kinder nicht mehr bedroht werden von einer Atomwaffe vom Iran. Dabei hat Donald Trumps Handlung, ist 100% wahrscheinlich gemacht, dass der Iran jetzt auf jeden Fall eine Atombombe sich zulegen wird, wie wahrscheinlich viele andere Länder, weil das die einzige Garantie ist, nicht komplett überrannt zu werden.
Also Regimewechsel war mal, ne? Das wollte man, da ist nichts draus geworden.
Ja, also so wie man es angepackt hat, war es natürlich total unrealistisch. Irgendwie ist es der USA, den Nachrichtendiensten, wobei der Mossad ja auch ganz vorne ist, aber irgendwie scheint es entgangen zu sein, dass der Iran sich in den letzten Jahrzehnten ganz systematisch und methodisch vorbereitet hat auf eine solche Konflikt. Und auch unterirdisch da wahnsinnig viel sich praktisch angriffsproof gemacht hat in gewissem Sinne und auch bereit ist, enorme Schmerzen zu tragen. Und auch religiös, das muss man auch sagen, für Schia sind für die Religion Opfer zu bringen und sozusagen als Märtyrer dazustehen, ist keine Schwächung. Das ist für die eine Antriebsfeder. Das heißt, das Ausland wird sich so die Zähne dran ausbeißen, weil die haben ja nichts zu verlieren, die Führung dort. Und die haben das auch so diversifiziert, ihre Führungsstruktur, dass sie wirklich für anscheinend Resilienz gesorgt haben. Also wenn man das Regime hätte loswerden wollen, hätte man es irgendwie anders angehen müssen.
Mhm. Mit welcher weiteren Entwicklung rechnest du? Wenn die nochmal verhandeln, gibt es da jetzt irgendwie einen Fortschritt oder was hört man bei dir?
Naja, also Donald Trump lässt ja das Truppenaufkommen dort weiter vergrößern, deutlich. Jetzt könnte man sagen, das ist vielleicht eine Drohgebärde, um seinen Verhandlungen Nachdruck zu verleihen. Auf der anderen Seite, wenn du verhandelst und der andere bewaffnet sich immer weiter bis an die Zähne, geht das natürlich an die Glaubwürdigkeit. Vor allen Dingen, es gab ja Verhandlungen vor dem Ausbruch des Konflikts, wo der Jemen und andere Diplomaten und Quellen, sogar US-Geheimdienste gesagt haben, der Iran hat wirklich extrem große Zugeständnisse gemacht. Und nein, die waren nicht kurz davor, eine Bombe zu haben. Und der Iran hat sich also anscheinend auf die Verhandlungen mit den USA verlassen. Die USA haben dann angegriffen. Das sind keine guten Vorzeichen für weitere Verhandlungen. Es kommt jetzt darauf an, Donald Trump hat irgendwie von einem Big Bargain, großen Deal gesprochen, den er dem Iran dienen will. Really? Also er hat dann gesagt, angeblich, es geht auch um Regimewechsel. Nachher hat er gesagt, nee, es geht uns gar nicht um Regimewechsel. Dann hat er gesagt, ich will das Öl haben. Ja, das ist das stimmt.
Wollte gerade sagen, das ist ja wahrscheinlich.
Ja, er hat ja das Vorbild Venezuela genannt. Venezuela geht das Öl irgendwie kontrolliert von den USA auf Konten in Katar. Angeblich soll jetzt was zurückgekommen sein ins Finanzministerium, so richtig nachverfolgen, kann das wahrscheinlich keiner.
Dann drücken wir die Daumen, dass sich die Lage hoffentlich entspannt. Sandra, dann machen wir Schluss für heute, zumindest für unseren Talk hier. Danke und bis bald.
Ja, danke schön. Tschüss.
Das war Biz & Beyond. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Feedback gern an host@bizandbeyond.de oder auf LinkedIn. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.